SWR 2 Leben.
Meine Reise führt mich dahin, wo die Erde aufhört und wo das Meer beginnt.
Meine Reise führt mich dahin, wo die Erde aufhört und wo das Meer beginnt. Ein passendes Bild für mein Vorhaben. Ich habe eine lange und langsame Anfahrt gewählt. Nicht mit dem Flugzeug, sondern mit dem Fernbus. So bin ich durch Länder, Landschaften und Städte gefahren, die ich kannte und auch welche, die ich noch nie gesehen hatte.
Schön geschrieben, muss man mal sagen.
Heute, beim Kassensturz, habe ich bemerkt, dass ich viel weniger Geld ausgegeben habe, als ich gekonnt hätte. Ich habe genügend Geld, um noch 2 weitere Tage zu bleiben. Nur ändern würde das nichts. Es bleibt zurück mit meiner Tasche, dem Laptop und meine Lieblings-CDs. Nur die Festplatte mit all meinen Fotos darauf, die werde ich mitnehmen. Das bezahlte Zimmer wird die letzte Nacht leer bleiben und ich werde an einer der 3 Stellen, die ich ausgewählt habe, den einen Schritt machen, der viele Meter in die Tiefe führt. Meinen letzten Schritt, der untergehenden Sonne hinterher. Gedanklich begonnen habe ich meine letzte Reise vor 2 Monaten. Vor mehreren Jahren habe ich schon einmal darüber nachgedacht, welchen Weg, welches Mittel ich wählen könnte. Nein, es gibt niemanden, der Schuld daran hat. Zumindest niemand alleine. Es gab einige, die nicht richtig hingehört haben. Das schon.
Fast 3 Seiten Text. Veröffentlicht im Internet im September 2015. Keine Anrede, keine Namen. Ein Abschied ohne Gruß.
Wenn dieser Beitrag im Blog auftaucht, bin ich abgetaucht. Im wahrsten Sinne. Der Beitrag war ausreichend vordatiert, sodass ich genügend Zeit hatte, meinen Plan umzusetzen. Oder den Text wieder zu löschen.
Der Text ist noch immer im Netz zu lesen, inzwischen als recht lang geratene Inschrift eines Grabsteins. Der Autor stammt aus Bad Säckingen, ging nach Berlin, um als freischaffender Journalist zu arbeiten. Irgendwann bekam er Probleme. So klingt es in seinem Brief, in dem er 2 Menschen besonders, nun ja, dankt. Der eine ist ein Kundenbetreuer im Jobcenter. Der andere?
Der kleine Urenkel Quasimodus aus dem Finanzamt. Nur, dass dieses fiskalische Exemplar weniger Menschlichkeit zeigt als das Original. Vielen Dank für die fiskal-fundamentalistische Terrorfolter. Beide können jetzt ihre Aktendeckel schließen.
Zumindest das Finanzamt hat nicht vergessen, dass er seine Steuern nicht gezahlt hat. Und das Jobcenter konnte ihm auch nicht mehr bieten, weil er war raus.
Der Mann aus Bad Säckingen hat in seinem Abschiedsbrief nicht alles geschrieben. Das hat Heiner Prötzig herausbekommen.
Aber wenn Sie dann mit der Ehefrau reden, da kommt dann eine ganz andere Geschichte raus. Da kommt nämlich raus, dass Ihre Eltern beim Concorde-Absturz damals, die letzte Concorde, die nach New York geflogen ist, ums Leben gekommen sind, sie eine Entschädigung gekriegt hat von 300.000 Euro. Und der Herr Journalist hat sich damit in die Karibik abgesetzt für 1,5 Jahre und hat sich ein schönes Leben gemacht.
Ich hatte schöne Zeiten in meinem Leben. Leider lebe ich inzwischen in der Gewissheit, dass die guten Zeiten alle hinter mir liegen und ich von der Zukunft nichts mehr zu erwarten habe.
Die Leiche wird nie gefunden. Dieser Fall ist geklärt.
16 Jahre, Größe 1,65 Meter, kurze, auffällig hellblond gefärbte Haare, weißgrau meliertes T-Shirt, blassgrüne Jacke, schwarze Schnürstiefel.
Nur 100 Meter Luftlinie voneinander entfernt hängen 2 A4-Zettel, Fotos darauf, ein kurzer Text und Telefonnummern. Am Ende der Satz, man solle sich an die Polizei wenden, wenn man Hinweise geben kann.
Ali Y, 12 Jahre, 168 Zentimeter groß, schlank, braune Haare, grüne Augen, rotes T-Shirt, schwarze Hose, Sportschuhe, schwarze Schultasche. Vermisst seit dem 28.05.2018, 12.30 Uhr.
Verschwunden. Vermisst. Verzweifelte Angehörige, die alles versuchen und die Hoffnung haben. Doch da sind auch die anderen, die keiner vermisst. Ihre Leichen werden gefunden, doch sucht niemand nach ihnen. Niemand hat Zettel aufgehängt, niemand hat eine Vermisstenanzeige aufgegeben und niemand hat reagiert, als die Polizei öffentlich nach Hinweisen gefragt hat.
Unbekannter Tote am S-Bahnhof Berlin-Charlottenburg. Gefunden am 19. Dezember 2000.
Unbekannter Toter. Gefunden am 1. April 1998.
Unbekannter Toter im Park aufgefunden. Am 25. Oktober 1995.
Heiner Brötzig kommt elastischen Fußes die Treppe herunter, so als müsse er sich davon abhalten, zwei Stufen gleichzeitig zu nehmen. Unten angekommen lächelt er weiter, macht kehrt, um wieder elastisch nach oben zu federn. Er redet und strahlt gleichzeitig. Vielleicht sind freundlich erzählte Geschichten weniger tragisch? Heiner Brötzig sucht nach Namen, nach den Namen der Toten, die irgendwo gefunden werden, ohne Papiere, ohne etwas, was darauf hindeutet, wer sie sein könnten.
Ich habe hier noch ein Skelett vom 21.02., der ist jetzt auch als Skelett sozusagen noch da. Der ist aufgefunden worden. Da wird es auch etwas schwieriger zu identifizieren.
Seit 18 Jahren macht Heiner Brötzig das. Er ist Kriminaloberkommissar bei der Berliner Polizei. Heiner Brötzig will die Leben seiner Toten nicht bewerten. Er will die Fakten sammeln, die er braucht, um ihnen einen Namen zu geben. Das ist seine Aufgabe als Polizist, eine Aufgabe, an die er früher nie gedacht hätte. Er ist gelernter BMSR-Techniker und staatlich geprüfter Medizintechniker. Und damals, in seinem vorangegangenen Leben, hatte er nur einmal mit der Polizei zu tun.
Ich hatte auch tatsächlich beruflich damit mal zu tun, lustigerweise eigentlich. Mein einziger Kripo-Kontakt war mal, dass ein Kollege nicht auf Arbeit kam und über längere Zeit. Und tatsächlich wurde er zu Hause aufgefunden. Dann bin ich mit zwei Kollegen zum Leichenschauhaus gefahren und wurde darauf vorbereitet, was mich jetzt erwartet, was wir heute eigentlich gar nicht mehr machen. Wir gucken nicht mehr, wenn denn auf Bildern, aber nie persönlich. Das ist absolut die Ausnahme. In dem Zustand, wie er war, würden wir keine Bilder zeigen. Nur wenn die das unbedingt wollen. Und da ging es darum, dass ich ihn identifiziere. Und genau in diesem Bereich bin ich zufälligerweise dann 20 Jahre später gelandet.
Heiner Brötzig stammt aus Rostock und ging Mitte der 90er Jahre nach Berlin. Hat studiert und bewarb sich bei der Kriminalpolizei. Seitdem lernt er das Leben von anderen Seiten kennen oder den Tod.
Mit einigen können, auch selbst bei einer Todesnachricht, können sie noch lachen mit den Leuten. Es ist nicht oft so, die emotionale Bindung so hoch. Aber bei anderen geht gar nichts. Da ist wirklich Trauerstimmung angesagt. Das nimmt einen auch mit, da haben sie selber Tränenaugen sozusagen. Da ist das Schicksal dann ziemlich hart gewesen.
Harte Schicksale. Das trifft wohl auf die meisten zu, die tot gefunden, aber nicht einmal vermisst werden. Irgendwann ist da etwas aus dem Ruder gelaufen. Wenn Freunde sich nicht mehr kümmern, wenn sich die Familie lossagt, wenn jemand immer wieder im Leben strauchelt und sich jeder Hilfe verweigert. Oder alle anderen für verrückt erklärt, nur sich selbst nicht. Psychisch Kranke sind besonders gefährdet, sich völlig abzuschotten, glaubt Heiner Brötzig. Und irgendwann ist keiner mehr da. Dann ziehen die Polizisten von der vermissten Stelle los und suchen nach Namen. Dann, wenn eigentlich alles zu spät ist, dann gibt es wieder hilfsbereite Menschen.
Es ist erstaunlich, wenn wir mit unserer Sache, mit unserem Thema kommen, dann haben wir eigentlich immer einen sehr guten Zugang, weil die Leute sich hineinversetzen können. Vermisste und unbekannte Tote, da weiß man dann immer, na, will man helfen. Wenn man erstmal schildern kann, was das für ein Problem ist, dann wird das eigentlich sehr offen angegangen.
Heiner Brötzig ist Ende 40. Er lacht. Er hat viele Leichen gesehen.
Wenn Sie das länger machen, das sind ja nicht Ihre Familienangehörigen. Das muss man klar sagen. Und wenn Sie sich nicht abgrenzen können beruflich, dann geht das einfach nicht. Dann würden Sie ja emotional daran zugrunde gehen. Das ist ja generell bei der Polizei, glaube ich, dass man durchaus derben Humor hat. Und mit einem Kollegen, da versuchen Sie dann auch da irgendwie mit Humor da wieder rauszukommen. Und manche Sachen nehmen einen ja tatsächlich auch mit. Wenn man niedergeschlagen rauskommt, dann ist man auch dafür dankbar, dass es einem selber doch so gut geht.
Das Ende. Für Heiner Brötzig ist es immer der Anfang. Mit dem Ende beginnt seine Arbeit. Dann erfährt er, wie ein Leben zu Ende ging. Selten ist es schön, eigentlich nie, wenn Heiner Brötzig gerufen wird. Wenn er dann mit seiner Arbeit fertig ist, dann weiß er alles, was scheinbar wichtig ist. Er kennt das Geburtsdatum, weiß seine Adresse, kennt die DNA, die Körpergröße, die besonderen Merkmale und den Namen. Wenn er den Namen kennt, dann ist Hanna Brötzig mit seiner Arbeit fertig. Dann kann er ihn in das Buch schreiben, das auf dem Aktenschrank hinter seinem Schreibtisch liegt. Dann hat er einem Menschen seinen Namen gegeben und manchmal eine ganze Lebensgeschichte ergründet. Die fremden Lebensgeschichten beginnen für Hanna Brötzig mit dem Tod. Dann, wenn eine Leiche gefunden und ein Mord ausgeschlossen werden kann, die Mordkommission also nicht zuständig ist.
Und das ist derjenige, der hier vom Zug überrollt wurde, wo wir kein Gesicht haben, nichts haben, außer eine DNA jetzt, die man eben abgleicht und versucht mit vermissten Fällen in Übereinstimmung zu bringen, aber wo wir noch kein Glück hatten. Der hatte nichts dabei gehabt, der hat keinen Wohnungsschlüssel dabei gehabt, der hat keinerlei Papiere, keinerlei Identitätshinweise und das ist natürlich sehr, sehr schwierig denn.
Es ist nicht viel, was die unbekannten Toten bei sich haben. Eine Jacke, eine Hose, ein paar Schuhe, Kleidung von der Stange. Unikate oder besonders edle Stücke sind die Ausnahme. Seltene Stücke könnte man vielleicht vom Hersteller zum Händler verfolgen. Aber ob der sich noch an den Käufer erinnert? Und selbst wenn, der Käufer kann das Stück irgendwann in die Kleidersammlung gegeben haben. Es gibt viele mögliche Spuren. Oft enden sie im Nichts. Hanna Brötzig hat sich vor dem Computer gesetzt und klickt auf ein paar Bilder, die er dort gespeichert hat.
Der ist gesprungen, definitiv. Der ist von der Brücke runtergesprungen, vor den Regionalexpress und der kommt mit recht hoher Geschwindigkeit an und deswegen war die Chance auch sehr gering, sozusagen aus den Teilen da was zusammenzupuzzeln. Wir haben versucht, über die Fingerabdrücke noch was zu erreichen. Die Finger konnte man noch separieren, aber da ist kein Treffer gewesen. Die Fingerabdrücke streut man europaweit.
Die Fingerabdrücke streut man europaweit. Das heißt, europaweit werden die Datenbanken abgeglichen. Vielleicht sind die Fingerabdrücke registriert, weil jemand schon einmal mit der Polizei zu tun hatte. Das wäre dann ein Erfolg. Aber wenn die Fingerabdrücke nicht weiterhelfen, dann muss alles andere helfen, um einen unbekannten Toten zu seinem Namen, zu seiner Identität zu verhelfen.
Wenn eben keine Möglichkeit ist, sich nichts anbietet, sehen Sie ja, was eben am ehesten zu erkennen ist. Das ist die Jacke, das sind die Schuhe von ihm. Und letztendlich sind wir ja nicht draußen, wenn er gefunden wird. Da ist der Dauerdienst draußen. Der Dauerdienst ermittelt erstmal, schreibt einen Bericht dazu, wie die Auffindesituation ist, macht Fotos dazu, damit man erstmal einen Eindruck hat. Und wenn wir dann am nächsten Tag zur Arbeit kommen, dann haben wir schon mal einen guten Überblick und ein Fundament, worauf wir aufbauen können. Wir veranlassen dann meistens, dass die Fingerabdrücke genommen werden und regen eine Obduktion an, damit man während der Obduktion eben individuelle Merkmale noch feststellen kann. Zum Beispiel einen Zahnstatus erheben oder wenn Prothesen eingebaut wurden, irgendwas, was ganz speziell ist.
Werden unbekannte Tote gefunden, berichten die regionalen Medien.
4 Tage nach dem Fund einer Frauenleiche am Neckarufer bei Mosbach ist deren Identität noch immer unklar.
Ein Spaziergänger hat in Riedingen einen in der Donau treibenden Toten entdeckt. Der Unbekannte sei anscheinend schon vor längerer Zeit gestorben.
Am 7. August 1991 wurde eine unbekannte weibliche Leiche auf der Autobahn A3 bei Neustadt-Wied aufgefunden. Die Frau war zwischen 20 und 30 Jahren alt, eher im Bereich von 20 Jahren. Bei einem Körpergewicht von 65 kg.
Hanna Brötzig blättert in dem Buch der unbekannten Toten. Jeder unbekannte Tote Berlins ist hier verzeichnet.
Also das ist das Buch, in dem unsere unbekannten Toten erfasst werden, wo man auch nochmal nachschauen kann, nochmal nachlesen kann. Und da sieht man dann, dass wir letztes Jahr 77 unbekannte Tote hatten. Davon sind die große Überzahl geklärt worden, 72. Hier ist der Sonderfall, da gab es 4 medizinische Präparate. Das war so eine halblegale Sache, wo eben Ärzte ausgebildet wurden in so einem Institut und die hatten so medizinische Präparate, die aus Amerika so halblegal herkamen und die als unbekannte Tote geführt wurden. Das ist ein bisschen Halbseiden sozusagen. Die hatten sich zur Körperspende bereit erklärt, aber sind dann eben ja, hier verarbeitet worden, mehr oder weniger. Und einer ist davon ungeklärt.
Das ist jetzt ein Buch, wo man handschriftlich reinschreibt. Mhm. Computer und so. Ich weiß, wir sind in Berlin, aber
Natürlich gibt es eben Vorgang und einen Computer, aber das ist, hat sich eben bewährt, weil wir kriegen oft Sachen nach, also zum Beispiel Obduktionsberichte, toxikologische Sachen, und da guckt man so ein Buch deutlich schneller nach, als wenn ich sozusagen hier irgendwie im Computer erst lange nach die ganze Nummer, eine 10-stellige Nummer eingebe, dann kann ich im Buch schneller nachschauen.
Heiner Brötzig arbeitet seit dem Jahr 2000 in der Berliner Vermisstenstelle. Das Buch, in dem er blättert, gab es damals schon.
Das ist auch ein unbekannter Toter aus 2015. Das war ein ukrainischer Asylbewerber, der in der Beratung war und offensichtlich in einer schwierigen persönlichen Situation war und plötzlich unerwartet aus dem Fenster gesprungen ist und sich suizidiert hat. Da weiß man nur, dass er Andrei heißt und aus dem Donetsk-Gebiet kommt. Und dadurch, dass das Donetsk-Gebiet für die Polizei, ukrainische Polizei, nicht zugänglich ist und keine Mitarbeit da ist, gibt es auch keine Möglichkeit, danach zu fragen, und dementsprechend bleibt er offen, bis irgendwie irgendwann mal was kommt aus dem Gebiet. Wir haben ja von ihm den Zahnstatus, wir haben die DNA und sowas, wir können das immer noch nachträglich klären, aber der ist natürlich auch wirklich ein schwieriger Fall, da weiterzukommen.
Heiner plötzlich blättert weiter im Buch der unbekannten Toten. Jede Seite des Buches ist sorgfältig beschrieben, an vielen Seiten sind Namen hinzugefügt. Dann waren Heiner Brötzig und seine Kollegen von der Vermisstenstelle erfolgreich. Erfolgreich heißt, mögliche Hinterbliebene werden informiert, die Akten geschlossen und an die Staatsanwaltschaft übergeben. Doch das dauert. Manches Mal viele Jahre.
Hier ging es um einen Toten, der am 22.05.1997 aufgefunden wurde im großen Tiergarten. Und wo wir jahrelang keinen Hinweis hatten zu der Person. Er hatte sich erhangen, war ein Suizid gewesen. War gut zu erkennen. Und dadurch, dass man nicht weiterkam, hat man eine Presseveröffentlichung gemacht. Hier sieht man diese Fahndung. Man sieht auch, dass er ein bisschen retuschiert wurde, damit er sozusagen veröffentlichungsgeeignet ist. Da sind die wichtigen Eckdaten eben zu erkennen, wo was zu sehen ist. Was bei ihm sehr individuell war, war ein fehlendes rechtes Daumenglied. Das hat letztendlich nachher auch zur Identifizierung geführt. Hier sehen Sie einen Zwischenbericht aus dem Jahr 2003, dass er als unbekannt bestattet wurde, dass man keine Hinweise hat auf die Identität.
Genau 20 Jahre nachdem der Tote gefunden wurde, gab es einen ersten Hinweis.
Und da haben wir dann natürlich Kontakt mit den Personen aufgenommen, haben sie befragt, warum sie sich so sicher sind. Und die haben natürlich angegeben, kommen wir hier sozusagen. Er kannte ihn eben persönlich, und das hat zu DDR-Zeiten, hat er beim Zirkus der DDR gearbeitet, als Artist, dann als Zeltmeister und später in einem Kindergarten in Wittenberge. Während seiner obdachlosen Phase habe er diesen kennengelernt. Da war also obdachlos in Berlin. Und er müsse Jahrgang 40 sein. Er kannte ja ein bisschen aus dem Umfeld, von den Erzählungen her, was das für ein Typ war. Und dass es eben eine Ehefrau gab, die haben wir dann ermittelt sozusagen. Was natürlich auch nicht ganz so einfach war, weil die, glaube ich, schon nach Lübeck verzogen war. Hier sehen Sie ja, unbekannt verzogen aus Wittenberge. Das war das Problem gewesen. Da kam man eben nicht so richtig hinterher. Und letztendlich hat uns die aber auch bestätigt, dass ihm das Fingerglied fehlte. Und das ist natürlich schon wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal. Und auch mit der Ähnlichkeit sozusagen, die zu erkennen war, dass wir denn aufgrund dieser Sache, auch wenn wir keine DNA hatten, weil DNA konnten wir nicht mehr bekommen, weil er keine Kinder hatte und die Geschwister auch schon verstorben waren. Da sehen Sie ja hier, ich habe hier mehrere Standesämter angeschrieben, habe versucht, noch Geschwister rauszubekommen, aber die Geschwister waren leider auch schon gestorben. Weil er das jüngste Geschwisterkind war und deswegen waren die anderen schon verstorben.
Der unbekannte Tote bekam allmählich seine Biografie zurück. Beim Zirkus hat er gearbeitet. Er selbst soll erzählt haben, dass er Mitglied einer Artistengruppe war. Das aber nur aushilfsweise. In seinen Ohren klang das wohl besser, als nur derjenige zu sein, der verantwortlich war für den Auf- und Abbau des Zirkuszeltes. Besonderes Merkmal, eine fehlende Fingerkuppe. Doch auf Fotos war davon nichts zu sehen. Doch Zeugen konnten das bestätigen und noch mehr aus dem Leben des Toten erzählen.
Ich habe noch jemanden aufgesucht in Mahlsdorf, der mit ihm beim Zirkus gearbeitet hat. Und da hieß es denn, das Problem war gewesen, er ist dieser Fänger beim Zirkus geworden, weil andere aus der Artistengruppe sind in Westen abgehauen und deswegen suchte man dringend jemanden und er war Zeltmitarbeiter, Zeltaufbauer und da ist er in diese Rolle reingerutscht und das war er nur für 1,5 Jahre. Aber in seiner Legende, in seiner Erzählung war er natürlich immer der Artist gewesen. Ne? Ja, und deswegen, er ist später wieder Zeltbauer gewesen, das war das, was er konnte, weil da kam dann zwischen den Zeilen durch, dass er eigentlich nie geeignet war. Er war sozusagen die Notlösung gewesen, aber nicht der richtige Artist. Aber und hier sehen Sie, haben wir noch Bilder von 1977 gekriegt von ihm. Das kam, glaube ich, von der Ehefrau, wo sie gezeigt hat, wie er am Strand war. Und er hatte eben damals auch schon ein Alkoholproblem gehabt. Und wenn er Alkohol getrunken hatte, wurde er aggressiv. Und deswegen hatte sie sich eben getrennt gehabt.
Nach vielen Jahren erhielt ein unbekannter Toter seine Biografie zurück und seinen Namen. Die Leiche war da schon längst bestattet. Anonym. Die nächsten Toten warten schon.
Ich habe zum Beispiel auch eine Frau aus dem Teltow-Kanal, da hatte ich auch gute Hoffnung, war sehr gepflegter Zustand gewesen und hat gepflegte Zahnarbeiten gehabt. Das ist ja zum Beispiel heute auch ein soziales Symbol. Wer gepflegte Zähne hat, ist aus einem gepflegten Umfeld. Wenn sie rudimentäre Zähne nur haben, dann sind sie eher der, ja, haben sie Schwierigkeiten im Leben. Und deswegen, und sie hatte gepflegte Zahnarbeiten, hatte Inlays gehabt. Also so Gold-Inlays und das ist schon ein eindeutiges Zeichen, wo sie denken, das musste aus stabilen sozialen Verhältnissen kommen. Aber da gibt es bis heute keine Vermisstenanzeige zu.
Vielleicht kennt die Tote jemand. Vielleicht gibt es noch Hinweise. Nächsten Monat oder nächstes Jahr. Es ist dieses Vielleicht, das die Arbeit von Heiner Brötzig bestimmt. Das Vielleicht und die Hoffnung, auch den nächsten Toten ihren Namen zu geben, selbst wenn keiner etwas von ihnen wissen will. Doch auch die Vergessenen haben ein Recht auf Namen und ein letztes bisschen Würde, wenigstens im Tod, wenn im Leben schon so viel schiefgelaufen ist.